Ich lese nochmal die letzten Verse von 2. Könige 10, Abvers 34. Und die übrige Geschichte Jehus und alles, was er getan hat und alle seine Machttaten, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel? Und Jehu legte sich zu seinen Vätern und wenn Jakubin in Samaria und sein Sohn Joachas wurde an seiner Stelle König. Die Tage aber, die Jehu über Israel in Samaria regierte, betrugen 28 Jahre. Wir hatten ja letzte Woche diesen kleinen Ausflug gemacht in die Geschichte der Könige Judas, weil es dort diese Überschneidung gab. Talia als eine der Töchter Ahabs war ja verschwägert gewesen mit dem Sohn von Josaphat. Und als ihr Sohn umgekommen war, hat sie ihre ganzen Enkel bis auf einen einzigen selber getötet. Hat sie versucht, alle ihre Enkel zu töten. Einer wurde von seiner Tante versteckt. Und sie selber hat dann 7 Jahre über Juda geherrscht. Dann hat der hohe Priester, bei dem dieses Kind versteckt, den Königssohn versteckt war, ihn zum König ausgerufen. Und seine Oma wurde dann getötet. So ist das Gericht, was Gott durch die Propheten über Ahab ausgesprochen war, tatsächlich auch an dieser letzten Tochter vollzogen worden. In der Zwischenzeit, wir haben eben gelesen vom Tod Jehus, der insgesamt 28 Jahre König von Israel war. Klar, also aus dem Zusammenhang ist deutlich, also 21 Jahre bevor er starb, ist dann dieser kleine Junge im Nachbarkönigreich zum König geworden. Und 21 Jahre später ist Jehu gestorben und sein Sohn wurde König über Israel. Und das lesen wir ab in Kapitel 13. Im 23. Jahr des Joasch, also dieses kleine Jungen, des Sohnes Ahasas, des Königs von Juda, wurde Joahas, der Sohn Jehus, König über Israel in Samaria und regierte 17 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er folgte den Sünden Jerobiams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er wich nicht davon ab. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand Hazaels, des Königs von Aram, und die Hand Ben-Hadads, des Sohnes Hazaels, alle Tage. Und Joahas besänftigte das Angesicht des Herrn, und der Herr hörte auf ihn, denn er sah die Bedrängnis Israels, dass der König von Aram sie hart bedrängte. Und der Herr gab Israel einen Retter, sodass sie von der Hand Arams loskamen, und die Söhne Israels wohnten in ihren Zellen wie früher. Dennoch wichen sie nicht ab von den Sünden des Hauses Jerobeams, der Israel zur Sünde verführt hatte. Sie lebten darin, und auch die Aschera blieb in Samaria stehen. Den Hazael hat den Joahas keine Kriegsfolge übrig gelassen, als nur 50 Pferde und 10 Kriegswagen und 10.000 Mann zu Fuß. Denn der König von Aram hatte sie vernichtet und sie gemacht mit Staub beim Dreschen. Und die übliche Geschichte des Joahas und alles, was er getan hat und seine Machttaten, sind die nicht geschrieben im Buch der Geschichte der König von Israel. Und Joahas legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in Samaria und sein Sohn Joasch wurde an seiner Stelle König. Warum sage ich, was sind schwierige Zeiten wie heute? Wenn wir Vers 3 lesen, dann brannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab in die Hand Hazaels, des Königs von Aram, und in die Hand Ben-Hadad des Sohnes Hazaels alle Tage. Dann erinnern sich diejenigen, die aufmerksam in den letzten Wochen diese Texte verfolgt haben, dass der Prophet Elisa genau diese Sache prophezeit hatte. Als Hazael zu ihm geschickt wurde, der war damals, so wie Jehu bei Ahab, der Armeebefehlshaber von Ben-Hadad gewesen. Und als Ben-Hadad krank war, hatte er Hazael zu dem Propheten Elisa geschickt, um zu fragen, ob er wieder gesund wird. Es ist ungewöhnlich, dass ein heidnischer Politiker zu einem Propheten in Israel schickt. Aber er hatte vorher eben oft genug erlebt, dass das, was Israels Propheten sagen, die Wahrheit ist. Und deswegen hat er sich Rat geholt. Und als Elisa den Hazael sieht, dann meint er. Hazael hatte gedacht, er sei nur ein Bote seines Königs. Und er ist schockiert und sagt, was meint, was, warum weint mein Herr? Und Elisa sagt, Gott lässt mich sehen, was du anrichten wirst. Du wirst die jungen Männer und Frauen von Israel schlachten und ihre Säuglinge und die Schwangeren aufschlitzen. Und er sagt, wie könnte ich das machen? Ich bin doch bloß ein Hund. Und der Prophet sagt, du wirst das sein, wenn du wirst das machen, wenn du der König von Syrien bist. Du sollst deinem Herrn sagen, er wird wieder gesund werden, aber Gott hat mir ganz sicher gezeigt, dass er sterben wird. Und als dann dieser Hazael zurückgeht, bringt er mit eigener Hand seinen König um. Das Böse war in ihm. Und wir lesen hier, wie sich das ausgewirkt hat. Es ist eine verrückte Geschichte. Es ist nur eine winzige Bemerkung nebenbei. Wir lesen es nur ein einziges Mal hier in der Bibel, aber das zeigt sehr viel über seinen Charakter aus. Er schlachtet seinen eigenen König, nennt dann seinen eigenen Sohn genau wie diesen König. Was sagt uns das? Schon immer wird Politik mit Täuschung gemacht. Es gibt in der Geschichte der Menschheit niemals eine Zeit, wo Politiker nicht das Volk täuschen. Es heißt nicht, dass er den König erschlagen hat. Er hat ihn erstickt. Er war ja noch krank, war auf der Welt. Wenn er offen rebelliert, dann muss er damit rechnen, dass das Volk sich gegen ihn wendet. Aber wenn er seine Verehrung gegenüber denjenigen, den er umgebracht hat, so zeigt, dass er sein eigenes Kind so nennt, wer könnte dann sagen, der hat ihn umgebracht? Wir müssen also wissen, Politik funktioniert genau so. Ich sage das zur Warnung, weil einer unter uns ist, der möchte am liebsten Politiker werden. Das ist nicht Gottes Berufung für uns. Er will, dass wir Priester und Propheten sind, dass wir auf seine Stimme hören und dass wir sein Wort weitergeben. Und Politiker sind von Gott berufen, seinen Willen zu tun. Deswegen sollen wir für sie beten. Aber man muss das ganz nüchtern wissen. Es gibt oft ein befremdliches Werk. Also etwas, was man sagen würde. Das ist nicht das, was ich tun würde. Und hier sehen wir das an Hazael. Grausamer Mann, wie selten jemand anderes. Man könnte ihn durchaus vergleichen heutzutage mit Kim Jong-un oder mit Assad oder mit solchen Leuten, die sich überhaupt nicht scheuen, Menschen zu töten. Aber wir lesen in diesem Vers, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Hazael. Die unmittelbare Ursache für dieses Gericht Gottes ist nicht die Grausamkeit von Hazael, sondern der Unglaube und Götzendienst des Volkes Gottes. Das ist die Ursache. Und da ist für mich die Frage, die wir beim letzten Mal ja schon angeschnitten hatten, wie wichtig ist das, was wir unseren Kindern und Kindeskindern vermitteln. Und ich sage ausdrücklich, das ist nicht nur die Aufgabe des Vaters oder der Mutter, sondern beide haben immer eine Auswirkung auf das Leben der Nachkommen. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal aufgefallen ist. In der Geschichte der Könige von Israel und Juda, wird immer gesagt, wenn einer gestorben ist und sein Sohn wurde König an seiner Stelle. Und gleichzeitig, was immer im selben Vers heißt es, und der Name seiner Mutter war. Und nach meiner Erkenntnis hängt das mit genau diesem Sachverhalt zusammen, dass ein Kind immer zwei Möglichkeiten hat, sich zu entscheiden. Wenn es einen guten Vater hat, kann es trotzdem in der bösen Mutter nacheifern. Und umgekehrt, wenn jemand den bösen Vater hat, kann er sich genauso orientieren an einer guten Mutter. Wenn beide böse sind, ist es ganz gut. Wirklich, diejenigen, die aus ungläubigen Elternhäusern kommen oder gar aus bewusst Gottlosen, weil sie einer anderen Ideologie oder Religion oder anderen Werten nachhalten, für die ist es eine ganz große Herausforderung, ihr Leben nach Gottes Willen zu orientieren. Und deswegen wird im Neuen Testament gewarnt, dass wir, wenn wir nicht schon gebunden sind, uns nicht mit den Ungläubigen auch noch verbinden. Wenn ich diese Geschichte hier lese, dann macht mich das wirklich traurig. Jehu war ein Mann, wir haben das die letzten Male gemerkt, der selber nicht sehr viel Gutes getan hat. Ein Armeeführer in solchen kriegerischen Zeiten kann kein Mensch mit weichem Herzen sein. Er braucht Brutalität, um sich zu behaupten. Und ein großes Maß an Selbstbeherrschung, wenn er sieht, dass um ihn herum Böses geschieht. Und wir konnten das sehen, dass dieser Mann das hatte. Und trotzdem war er jemand, der sich dem Wort Gottes durch die Propheten nicht verschlossen hat. Und wir können aber hier sehen, er hat es versäumt, meine Kinder in den Wegen Gottes zu unterweisen. Und obwohl er selber nicht nur miterlebt hat, sondern sogar ausgeführt hat, das Gericht Gottes über Ahab und seine Nachkommen, geht er und seine Nachkommen wieder denselben grässlichen Weg. Es gibt im Deutschen ein Sprichwort, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Umgekehrt gilt das nicht. Guter Umgang verbessert nicht schlechtes Verhalten. Ich sage das in zwei Beispielen. Jehu hatte diesen besonderen Umgang mit Jonathan. Erinnert euch? Frage auf dem Fangweg. Und es begegnete ihm Jonathan, der Sohn Rehabs. Das war ein Mensch, der uns, ich habe darauf hingewiesen, in Jeremia 33 zum Beispiel gehalten hatte, als einer, der sich und allen seinen Kindern eine gerade Richtung gegeben hat. Ein außergewöhnlicher Mann. Und Jehu war sich unsicher. Er wusste, dass das ein heiliger Mann ist. Und sagt, ist dein Herz gegen mich aufrichtig, so wie meins gegen dich? Er sagt, ja. Dann komm mit mir und sehe, wie sehr ich für den Herrn eifere. Das hat er gemacht an dem Tag. Aber das hat seinen Charakter nicht verändert. Und das hat nicht dazu geführt, dass er zum Beispiel seine eigenen Söhne unter den Einfluss dieses heiligen Mannes gestellt hat. Und das heißt für uns, am Ende der Bibel heißt es, wer Gerechtigkeit übt, übe noch Gerechtigkeit. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Kapitel 22, Vers 10. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weisheit dieses Buches, die Zeit ist nah. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Wer unrein ist, verunreinige sich noch. Und wer gerecht ist, übe noch Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der heilige sich weiter. Wir haben am meisten und zuallererst immer Verantwortung für uns selbst und für unsere Familie. Wir haben Verantwortung, dass wir uns vom Bösen fernhalten. Aber wir können nicht damit rechnen, dass unser Beispiel automatisch Verbesserungen bei Menschen herbeibringt, die unseren Kontakt suchen. Wir können nicht damit rechnen, dass unser Beispiel jemand anders verbessert, wenn er mal kurze Zeit mit uns Kontakt gesucht hat. Es gibt so eine komische Idee, dass man sagt, wenn man mal gebetet hat für jemanden, dann wird sein Leben in Ordnung sein. Das kann in Ordnung kommen, wenn derjenige von da an beständig Gottes Gegenwart sucht. Aber nichts davon ist ein Automatismus. Vielleicht denken einige, ja, ich kenne das Wort Gottes ja von Kind an. Ich habe schon viel zu viel gehört, das ist schon langweilig geworden. Ich weiß schon alles. Das nützt gar nichts, wenn du nicht für dich selber das annimmst und umsetzt und jeden einzelnen Tag daran bleibst. Und das wieder deinen Kindern und den Kindeskindern weitergeht. Und das ist das, was Jehu versäumt hat. Und wirklich, es macht mich krank, wenn ich solche Dinge lese. Da ist jemand, der so sehr selber die Gnade Gottes erfahren, den Gott sogar gebraucht und schon in der nächsten Generation hat. Wir lesen aber noch diese traurigen Verse. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn und folgte den Sünden Jerobeams des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er wich nicht davon ab. 2, 13, 2. Das heißt, er regierte 17 Jahre. Das ist nicht so sehr lang, aber es ist auch nicht ganz kurz. 17 Jahre sind mehr als 5000 Tage. 5000 Tage, wo man die richtige Richtung hätte einschlagen. Und an den meisten dieser Tage tut er das nicht. Es gibt einen kleinen hoffnungsvollen Punkt. Den entdeckt in dem Abschnitt. Vers 4. Und Joachas besänftigte das Angesicht des Herrn, und der Herr hörte auf ihn, denn er sah die Bedrängnis Israels, dass der König von Aram sie hart bedrängte. Irgendwann in diesen 17 Jahren hat er mal gebetet. Und das war nicht nur ein Stoßgebet, lieber Gott, mach's doch ein bisschen weniger schlimm. Von Gott heißt es, er ist gnädig und gütig und langsam zum Zorn. Das heißt, man muss Gott sehr lange reizen, bis er überhaupt zornt. Einige, ich hoffe, die meisten von uns hatten liebe Eltern oder wenigstens Großeltern oder sonst irgendjemand in der Nachbarschaft, und hat verstanden und hat dadurch verstanden, was Liebe ist. Ich erinnere mich da besonders gern an meinen Großvater, der, ich weiß nicht, wie viele tausende Male mich ermahnt hat und gesagt, ach Angela, mach das oder mach das und mach das nicht. Und diese Nettigkeit hat mich wirklich innerlich getrieben, wenn ich keine Lust zum Guten hatte, dann habe ich es manchmal aus Scham gemacht, um den Ober nicht irgendwie zu
trauen.
Und Gott ist so mit jedem. Wenn er dann aber die Geduld verloren hat, dann kann man nicht sagen, ach, Entschuldigung, machen. Weil wir dann schon hunderte Mal oder tausende Mal nicht hören. Und deswegen ist dieser kleine Vers mehr, als man auf dem ersten Moment vielleicht denkt. Wenn er das Angesicht des Herrn besänftigt, so wie das hier heißt, dann ist er wirklich umgekehrt. Dann hat er wirklich gemerkt, es ist der falsche Weg. Also, wenn das hier steht, er besänftigt das oder Angesicht des Herrn, dann war er wirklich umgekehrt. Dann hat er wirklich für sich selber gemerkt, er ist auf der falschen Spur. Und hier wird auch erklärt, warum Gott sein Gebet hat. Warum? Weil er die richtigen Worte benutzt hat? Weil er die richtige Haltung dabei hatte? So oder so? Oder auf den Boden hingelegt? Oder den Hintern hoch wie ein Moslem? Das ist alles. Gott hört, weil er das Leiden seines Volkes sieht. Es gibt eine Grund. Und zwar, Gott sieht das Leiden seines Volkes. Und ich weiß dann weiß ich, was dieser Mann gebetet hat. Was denn?
Rette uns.
Natürlich. Er sagt, Gott, sieh doch, wie elend es uns geht. Sieh doch, wie elend es geht. Und das sieht man. Aber der König hat nicht gesagt, oh Gott, jetzt bin ich endlich umgekehrt, bist nicht stolz auf mich. Oder es gibt so viele schlimme Haltungen. Hier stimmt der König mit dem Herzen Gottes überein. Und Gott ist barmherzig. Und deswegen hört er und schafft Israel einen Nachfolger. Es wird uns nicht mal beschrieben, wer das ist. Das ist interessant. Für Gott ist es möglich, mit viel oder wenig zu helfen. Keine Ahnung, was damals passiert ist. Vielleicht gab es eine Pandemie in Syrien, Covid-19. Die konnten nicht schnell genug Gesichtsmasken beschaffen, deswegen konnten sie nicht mehr kämpfen. Oder es kamen andere Feinde von den Hethitern oder Assyrern und die Kräfte waren anderweitig gebunden. Das Heer Syriens war anderweitig beschäftigt. Gott hat so viele Möglichkeiten. Und die Söhne Israels wohnten wieder in ihren Zelten wie früher. Vers 5. Nach Zeiten der Flucht und des Hin und Her hätten es nur einmal wiederholt. Und wir lesen das, die gesamte Lebzeit Elisas und vorher schon die halbe Lebzeit Elias haben die Israeliten immer wieder gelitten unter diesen feindlichen Übergriffen der Syrer. Und mit Einmannsruhe. Aber sie wichen nicht ab von den Händen des Herrn Jerobeams, der Israel zur Sünde verführt hat, denn sie lebten darin oder gingen darin und auch die Ascherab, die in Samaria stehen. Und hier sehen wir wieder was. Das war vor 3000 Jahren noch schon genauso wie heute. Da ist Gott gnädig, da gibt er eine neue Chance und da geht diese alte Scheiße einfach weg. Das kann einen die Hoffnung auf die Verbesserung der Menschheit endgültig nehmen. Und das ist auch wahr. Die Menschheit ist nicht zu verbessern. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, um das Kapitel abzuschließen. Und deswegen ist Christwerden nicht ein besserer Mensch werden, sondern das Leben von Jesus Christus zu leben. Durch seinen Geist und mit seiner Kraft. Und wir können hier noch was sehen. Selbst wenn der König umkehrt, verbessert das nicht sein Volk. Und deswegen, wir brauchen nicht denken, dass eine andere Regierung irgendwas verbessert, wenn noch nicht mal eine bekehrte Regierung in der Lage ist. Und dann wird im Vers 7 beschrieben, dass es eine Demilitarisierung gegeben hat. Das heißt, es wurde die Armee drastisch reduziert. Im Vers 7 wird beschrieben, dass die Armee Israels drastisch reduziert worden war. Wir haben ja gerade solche Phase, also es fast 30 Jahre lang nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in ganz Europa gehabt. Die Armeen wurden verkleinert und es wurde gespart, was man kann. Aber es hat nichts verbessert. Umso mehr Waffen hat man ins Ausland verkauft und gehofft, dass die Kriege immer neues Militärgerät nötig machen, damit die Wirtschaft gut weiterläuft, aber bitte die Kriegsflüchtlinge, die sollen wegbleiben. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist das, was hier beschrieben ist, auch nicht unbedingt etwas Gutes. Der König von Aram hatte sie vernichtet und sie gemacht wie Staub beim Dreschen. Das ist das wirklich das Übrige, der Abfang, den man nur noch wegkriegt. Und Joachas legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn zu Samaria. Und sein Sohn Joasch wurde an seiner Stelle König. Das trägt nicht unbedingt zum besseren Verständnis bei. Aber das ist einfach ein Fakt gewesen damals. In der Zeit haben die Könige von Israel und Juda gegenseitig fleißig die Namen kopiert. Der eine hieß Amazia, da hat der andere seinen Sohn Amazia genannt. Und der nächste hieß Ahazia. Und dann hat er gesagt, mein Enkel soll auch Ahazia heißen. Und Jehus Sohn ist zur Regierung gekommen, als in Israel der kleine Joas König wurde. Dann hat er gesagt, nenne ich meinen Sohn auch Joas. Beim nächsten Mal werden wir also merken, Joas von Israel und Joas von Juda haben gleichzeitig regiert. Es sind trotzdem verschiedene Leute. Uns geht es heute mit den Flüchtlingen ähnlich. Wir denken, die heißen alle Ali. Das sind trotzdem unterschiedliche Personen. Da hat sich also in 3000 Jahren auch was geändert. Und wahrscheinlich geht es den Flüchtlingen mit den Deutschen genauso. In meiner Klasse alleine waren drei, die Frank hießen. Wir werden also nächste Woche, so Gott will, weitermachen mit dem Enkel Jehus. Und ich
Genau,
gebe einen kleinen Ausblick. Dann, in der Zeit wird berichtet, erst vom Tod Elisas. Und da sagt man noch mal was Wichtiges. Wenn jemand in die Berufung Gottes hineintritt, und die edelste Berufung Gottes ist das Prophetentum, weil wir mit dem Glauben an Jesus Christus automatisch zu Königen und Priestern werden. Weil Jesus Christus selber der große hohe Priester ist, der Herr aller Herren und der König aller Könige. Wenn er in uns lebt, haben wir das königliche Priestertum Gottes in uns. Aber das Prophetentum, dazu sind wir berufen. Aber das müssen wir nehmen. Das ist nämlich nicht nur das Innewohnen des Geistes Gottes, sondern das sorgfältige Hören auf ihn und das Vertrautsein mit dem Heiligen Wort Gottes. Ich wünsche, dass aus dieser Gemeinde nicht nur Könige und Priester, sondern alle Propheten hervorgehen. Deswegen lasst uns sorgfältig auf das Wort Gottes achten.